Ja, von mir auch nochmal guten Morgen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne noch für die Predigt beten. Vater, hab du Dank jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort zu hören, dass wir gekommen sind, um ja, von deiner Liebe zu erfahren. Und ich bitte dich so, jetzt öffne du die Herzen, mach die Herzen weit für das Wort, was kommt. Hab du Dank. Amen. Eine gute Predigt dauert 7 Minuten. Hat immer mein Professor für Predigtlehre gesagt. Gleichzeitig dauert ja auch angeblich ein gutes Bier 7 Minuten. Das stimmt aber nicht, weil dann schmeckt das nicht mehr nach 7 Minuten. Genau, aber ich mache länger, keine Angst. Vielleicht haben sich auch schon einige gefreut und dachten, na, macht der jetzt heute so lang oder nicht? Das schöne Wetter, schauen wir mal. Und genau, ich möchte mich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes entstehen? Wie können wir eine Gemeinde sein nach dem Herzen Gottes? Und möchte dazu den Predigttext aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47 vorlesen. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, ihre gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich glaube, man kann manchmal falsche Erwartungen haben und dann ist Enttäuschung immer vorprogrammiert. Man kann am falschen Ort den falschen Wunsch äußern und es wird peinlich. Ein Beispiel, ein Blondinenwitz. Fühlt sich hoffentlich keiner angegriffen. Ich kann auch, dann machen wir Ostfriesenwitz draus. Ein Ostfriese kommt in eine Bibliothek und wendet sich an die Bibliothekarin. Hallo, ich bekomme einmal Pommes, einen Burger und einen Milchshake. Die Bibliothekarin ist total verdutzt und guckt den an und sagt, Sie sind in einer Bibliothek. Und der Ostfriese dreht sich um, sieht alle Menschen da irgendwie lesen und ganz viele Bücher und sagt dann, ich bekomme eine Cola, einen Burger und einen Milchshake, bitte. Ist ja in einer Bibliothek. Ja. Also man kann an einem falschen Platz das Falsche erwarten. Und man kann auch, glaube ich, von Gemeinde und von Kirche vielleicht das Falsche erwarten. Und da gibt es eine ganze Menge Varianten von. Ich kann erwarten, dass es in einer Gemeinde vielleicht einfach bessere Menschen sind, als da draußen in der bösen Welt. Umso schockierter bin ich, wenn es anders ist. Wenn in der Gemeinde grobe Sünder ihr Unwesen treiben und wenn uns hier jemand auf die Zehen steigt. Ich darf vielleicht erwarten, dass wir hier in unserer Gemeinde oder in einer Gemeinde anders mit Bosheit und Wut vielleicht umgehen. Aber ich darf nicht erwarten, dass ich hier die besseren Menschen treffe. Man kann also von Gemeinde das Falsche erwarten. Aber was kann ich von der Gemeinde erwarten, wenn es um die Gemeinde geht, die Jesus sammelt? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte jetzt gleich einen Blick ganz bewusst in die Urgemeinde in Jerusalem geben. Und es soll sich hier in diesem Raum niemand persönlich angegriffen fühlen, wenn es darum geht, wie Leute sich damals in Jerusalem verhalten haben. Ich sage nur, sie haben all ihren Besitz, alles verkauft, was sie hatten und hatten es verteilt. Das soll hier keiner tun. Ja? Ich will, dass sich hier niemand persönlich angegriffen fühlt, weil ich weiß, dass hier unendlich viele Menschen sitzen, die sich unglaublich intensiv in diese Gemeinde investieren. Aber da komme ich nachher nochmal zu. Mein herzliches Dankeschön an jeden, der sich hier einbringt. Also, was darf ich im Blick auf die Gemeinde von Jesus erwarten? Wir haben gerade die Apostelgeschichte gehört, die Verse, und eigentlich sind die ja klar. Ja, da muss man nichts groß auslegen, es versteht sich eigentlich von selbst. Lukas beschreibt, wie es zuging bei den ersten Christen in Jerusalem. Er hat das mit Absicht gemacht, denn er ist überzeugt, das ist das Normale. Das ist Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Das ist quasi der Volkswagen und nicht der Rolls-Royce unter den Gemeinden. Das ist normal, wenn Menschen, die Jesus-Botschaft hören, sie annehmen und sich taufen lassen. Und damit es normal ist, müssen einige Dinge passieren. Erstens, Menschen hören die Botschaft von Jesus. Das ist Schritt 1. Zweitens, diese Botschaft müssen sie für ihr Leben gelten lassen. Das ist Schritt 2. Und drittens, sie werden hineingetauft in die Gemeinschaft mit Jesus und seinem Volk. Das ist die normale Gemeinde, wie Lukas sie beschreibt. Alles andere ist sonst Krampf. Was bekommen wir jetzt also zu sehen, wenn wir jetzt diese Urgemeinde betreten hätten? Was würden wir sehen, wenn wir da reingegangen wären? Das erste Merkmal, was wir, glaube ich, zu sehen bekommen werden, wäre, dass die Leute, die da sind, beständig und eifrig im Zentralen sind. Man kann es also anders sagen, sie sind treu, sie sind nicht wankelmütig, sind nicht unzuverlässig. Sie hörten mit Eifer immer und immer wieder, was es über Jesus zu hören und zu lernen gab. Über sein Leben, seinen Tod und seine Auferweckung, seine Gebote und seine Mission. Sie waren eifrig und beständig, wenn es um die Treffen in der Gemeinde ging. Dazu musste man sie nicht treiben. Da gehöre ich hin, das muss ich nicht Woche für Woche neu entscheiden. Das ist selbstverständlich, dass ich dahin gehe. Sie waren eifrig und beständig, miteinander und füreinander für die ganze Welt zu beten. Sie waren eifrig und beständig. Ich kann es auch andersherum sagen. Vieles hatten sie noch nicht. Sie hatten keine Immobilien, kein hauptamtliches Personal, keine Ausschüsse, keine Arbeitsgruppen. Alles das hatten sie nicht. Keine Gottesdienstordnung. Das darf es alles geben, aber damals in Jerusalem kamen sie auch ohne all das aus. Das Gemeindeleben war unwahrscheinlich schlank und konzentriert eben genau auf das Wesentliche. Aber sie konnten sich aufeinander verlassen. Die sich in den Häusern versammelten, waren auch bei den Gemeindetreffen. Sie wussten, wo sie hingehören. Das ist eine ganz normale Gemeinde. Das zweite Merkmal. Sie waren voll unternehmerischen Mut im Umgang mit den Gütern. Diese Formulierung mag vielleicht etwas überraschen, aber ich wähle sie mit Bedacht. Sie waren voll unternehmerischen Mut, wenn es um ihr Geld und ihr Gut ging. Das ist angemessener, als zu sagen, sie waren opferbereit, sie verzichteten auf Luxus, sie lösten sich vom Eigentum. Ich sehe hier aber was ganz anderes. Sie wurden von Knechten des Mammon zu freien Unternehmern des Reiches Gottes. Und die, die sich ein wenig auskennen, wissen, das ist ja das Lieblingsthema von Lukas, ist immer Geld. Für Lukas steht immer fest, nichts gefährdet uns und uns Menschen so wie das liebe Geld. Nichts macht uns so stumpf gegenüber Gott und so kalt gegenüber unserem Nächsten. Der reiche Kornbauer lebt mit der Illusion, Reichtum schaffe Sicherheit, bis er nackt aus dieser Welt verschwindet. Der verlorene Sohn gibt alles für sein Leben im Luxus aus und seine Heimat auf und verliert alles. Der reiche Jüngling verpasst die Chance seines Lebens, weil er mit schweren Ketten an seinem Reichtum hängt. Zachäus wird einsam, weil er nur noch Zolleinnahmen, aber keine Freunde mehr zählen kann. Judas wird untreu und zerbricht die wichtigste Beziehung seines Lebens für etwas Silber. Für Jesus ist klar, weh euch, ihr Reichen. Ich kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Und jetzt kommen da in Jerusalem Menschen zum Glauben. Sie kehren sich Jesus zu und damit kehrt sich auch ihr Verhältnis zu den Dingen um. Nicht aus Verachtung ihres guten Lebens, nicht um sich selbst das Leben so richtig schwer zu machen, tun sie das. Es ist etwas ganz anderes passiert. Denn sie werden nicht arm, weil sie ihr Reichtum, weil sie ihr Gut haben und gut loswerden, sondern sie werden reich. Der Börsenkurs von Gold und Silber geht in die Tiefe. Der Börsenkurs des Bruders und der Schwester geht in die ungeahnte Höhe. Sie geben ihr Geld nicht, weil sie etwas verlieren müssen, sondern weil sie einfach nur gewinnen können. Sie können das Beste gewinnen überhaupt. Gemeinschaft mit den anderen. Der Nächste wird ihnen wichtig. Alles ist so geplant. Kein Ferienhaus am Meer, aber ein Bruder, dessen Kinder wieder jeden Tag zu essen hat. Das macht froh. Der Reiche ist ein armer Kerl, so ganz allein mit dem Gold und Silber. Aber diese jungen Christen sind nicht mehr die Sklaven des Geldes, sondern sie sind jetzt souveräne Herren über ihren Besitz. Und jetzt fangen sie an, frei und ohne falsche Sorge mit ihrem Besitz zu wirtschaften. Sie investieren ihr Geld in ein Unternehmen, dessen Wert in Ewigkeit nicht verloren geht. Sie investieren was, was ein Dieb nicht rauben kann und was Rost nicht fressen kann. Sie fassen sich ein Herz und nehmen ihr Geld in die Hand und investieren in Reich Gottes Unternehmungen. Den armen Bruder, der nicht weiß, wovon er die Miete bezahlen soll. Die arme Schwester, die nicht weiß, wie sie morgen ihre Familie ernähren soll. Unternehmungen des Reiches Gottes. Der Lohn ist unmittelbar, der Gewinn ansichtig. Satte Kinder, sauberes Wasser, Bildung, gelebte Gemeinschaft, Menschen, die endlich aufatmen können. Das ist Reich Gottes Unternehmen. Da stehen sie nebeneinander und freuen sich so sehr über Jesus aneinander. Der Reiche, der endlich etwas Dauerhaftes mit seinem Besitz tun kann, und der Arme, der endlich aufatmen kann. Das ist für Lukas eine ganz normale Gemeinde. Das nächste Merkmal. Sie waren häufig beieinander und von ansteckender Freude. Darauf habe ich vorhin schon hingewiesen. Was ich von Gemeinde erwarten darf, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, dass sie einfach zueinander gehören, weil sie zu Jesus gehören. Sie wissen, dass sie zueinander gehören, weil sie anders gar nicht zu Jesus gehören können. Die Gemeinde ist ihre Familie geworden. Nicht irgendein Hobby, das ich pflege, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Nicht irgendwie ein Verein oder ein nettes Lokal, das ich gelegentlich aufsuche, wenn mir danach ist. Sie waren so miteinander verbunden, dass sich der eine auf den anderen verlassen konnte. Sie waren miteinander so verbunden, dass der eine dem anderen diente und sie miteinander den Menschen in Jerusalem dadurch dienten. Und hier ist ein unendlich hohes Maß an Verlässlichkeit. Die Gemeinde stand ganz oben auf der inneren Prioritätenliste. Sie war nicht irgendwie ein Randphänomen, sondern fand sich mitten im Leben. Nichts Gelegentliches, sondern etwas Stetiges, immer Stetiges. Und das ist ein Teil des Geheimnisses dieser völlig normalen Gemeinde. Und das alles taten sie gerne. Sie freuten sich aufeinander. Sie begrüßten die Neuen und machten sich Gedanken, wen sie noch gewinnen könnten. Niemand musste sie dazu drängen, mahnen oder sie dazu bearbeiten, das zu tun. Es war doch klar, besser würde das Leben nicht mehr werden. Sie mussten sich nicht mal sonntags erholen, sondern erholten sich in der Gemeinschaft mit Jesus und den Seinen. Das, so sagt Lukas, ist eine ganz normale Gemeinde. Und in dem griechischen Wort für Gemeinschaft, Koinonia, steckt das alles beieinander. Und wir erleben das alles an einer Stelle ganz besonders deutlich, wenn wir Abendmahl feiern. Wenn wir gemeinsam zusammen zum Tisch des Herrn gehen, begegnet uns Jesus dort. Gemeinsam stehen wir dann bei ihm. Und wenn wir vom Tisch zurückkommen, sendet er uns aus zu lauter tapferen Unternehmern des Reiches Gottes. Eifrig und beständig im Zentralen, mutig und unternehmerisch im Umgang mit allem Eigentum, häufig beieinander und von ansteckender Freude. Ganz normal, oder? Das dürfen wir von Gemeinde erwarten. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen unruhig werden. Darf ich das wirklich von meiner Gemeinde erwarten? Ich meine, ist das nicht eigentlich wie der Besuch des Ostfriesen in der Bibliothek, wenn ich mit solchen Erwartungen in eine ganz normale Kirchengemeinde gehe? Und reden wir nicht zum Fenster hinaus? Ist das normaler Alltag hier bei uns? Auch wer froh und dankbar über unsere Gemeinde hier ist, wird unter Umständen den ein oder anderen klitzekleinen Unterschied bemerken zu dem, was ich gerade erzählt habe. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, würde sogar unsere Beobachtung sehr unterschiedlich ausfallen. Während die einen sagen, dass es an der Beständigkeit und dem Eifer fehlt, würden die anderen Herzlichkeit und Freude vermissen. Und das Feine daran ist, man kann sich dann wieder gegenseitig das alles vorhalten und zum Vorwurf machen. Das macht Spaß. Was nun? Es gibt zwei Strategien, mit diesen klitzekleinen Unterschieden umzugehen, die ich für nicht arg gesund halte. Der eine sagt, naja, das war das goldene Zeitalter, die erste Liebe, der Frühling der Gemeinde, das war mal. Vielleicht übertreibt Lukas ja auch ein bisschen. Wir sind das heute nicht. Wir sind nicht im goldenen Zeitalter. Unsere Liebe ist etwas abgekühlt und wir leben eher im Herbst der Gemeinde sozusagen. Und es ist auch besser, das so zu akzeptieren. Wer weniger erwartet, der wird nicht enttäuscht. Wer bescheidener ist, übt auch keinen Druck auf andere aus, hängt also bitte die Latte mal jetzt nicht so hoch. Und der andere sagt, ha, seht ihr's? Früher war alles besser. Was für ein Müll. Man kann die Gemeinden heute nur in Grund und Boden kritisieren. Wir müssen jetzt zurück zu Lukas. Wir müssen Apostelgeschichte 2 Gemeinden werden. Jetzt irgendwie mit noch mehr Anstrengung. Und dadurch verabschieden sich einige kühl und distanziert, aber auch traurig von einer Gemeinde, die vielleicht Vergangenheit ist. Und die anderen erheben das, was Lukas uns zeigt, zum Arbeitsmodell, das uns zu sehr viel mehr Anstrengung verpflichtet. Aber beides führt keinen Zentimeter weiter. Wir wissen das vielleicht, weil wir haben das ja auch schon oft genug ausprobiert. Aber was dann? Es gibt einen anderen Weg. Ich glaube, dass es einen anderen Weg gibt, der uns zeigt, wie uns diese Sehnsucht neu packen könnte. Wie wir hier in Emden vielleicht eine kleine Schwester der Urgemeinde werden können. Wir könnten Gott in den Ohren liegen, aus uns eine ganz normale Gemeinde zu machen. Und wir könnten begreifen, dass das, was Lukas beschreibt, so etwas vielleicht wie ein Versprechen ist. Jesus sagt, wenn ihr euch mir anvertraut, ist das die Folge. Dann verwandle ich euch und eure Gemeinde. Ich verspreche es euch und ich zeige euch, wie das geht. Und manch einer sagt auch vielleicht, diese Gemeindenormalität sei nicht normal. Sie ist nicht einmal möglich, so zu leben, wie die Urgemeinde das getan hat. Das ist möglich. Genauso möglich wie die Tatsache, dass Jesus Mensch wurde, für uns starb und auferstand und mit seiner Liebe und Kraft jetzt hier mitten unter uns ist. Lassen wir uns nicht von der Gewöhnung an das Unnormale infizieren. Und darum drittens, erwartet das Normale. Was können wir also jetzt ganz persönlich tun, wenn uns die Sehnsucht nach einer ganz normalen Gemeinde, wenn diese Sehnsucht in uns wach wird? Und ich denke, es könnte heute ein einziger Schritt sein, eine innere Entscheidung mit Gottes Hilfe, einen Schritt in meinem Leben auf das zuzutun, was das normale Gemeindeleben ist. Ich möchte 2 kleine Beispiele nennen. Kiva.org ist eine Internetseite, die ich kenne. Und dort hat eine junge Christin aus den USA diese Seite gegründet. Und über diese Internetseite bringt sie Menschen zusammen, die ihr Geld lieber in Reich Gottes Unternehmungen investieren möchten. Ja? Und zwar gibt sie Menschen so Mikrokredite. Ja? Teilweise schon 20 Euro. Ja? Und damit können die Leute in ganz vielen Ländern ganz viel anfangen. Ja? Und mit diesen Mikrokrediten hat diese Frau und dieses Unternehmen schon ganz viel Armut und Erniedrigkeit vernichtet sozusagen, weil diese Leute ganz intensiv mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten. Und die haben eine Rückzahlquote von 100%. Ja, also sie hat diese Leute gesammelt, die wusste, da sind Menschen irgendwo, die sagen, ich möchte lieber in Reich Gottes Unternehmung investieren. Die Leute geben ihr Geld, geben diese Mikrokredite, machen andere froh und fröhlich und sie haben eine 100%ige Rückzahlquote. Ein zweites Beispiel, wie geht es hier in Emden weiter? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eben kleine Schritte von Einzelnen aus unserer Mitte unsere Gemeinde noch weiter verändern könnte. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus durch sein Wort jetzt dem einen oder anderen so auf die Schulter tippt und sagt, willst du nicht einen tapferen neuen Schritt tun, einen Schritt persönlichen Wachstums vielleicht und einen Schritt auf die normale Gemeinde zu, die ich hier wachsen lasse? Bist du dabei? Vielleicht ein neues Jahr zu Gemeinschaft, zum Bruder, zur Schwester, mit der du dich vielleicht zerstritten hast. Zu Treffen in der Gemeinde, vielleicht ein mutiger Schritt, der etwas kostet, aber auch was bringt. Vielleicht auch ein tapferes Investment in das Reich Gottes. Und ich glaube, unsere kostbarste Ressource ist nicht nur unser Geld, sondern ganz bedingt und ganz vor allem unsere Zeit und Lebenskraft. Weil Jesus macht aus getriebenen Menschen ganz freie Unternehmer seines Reiches. Und ich komme nochmal, das hatte ich vorhin gesagt, nochmal zu allen Mitarbeitern und Helfern hier in dieser Gemeinde zurück. Ihr seid der Hammer, wirklich jetzt. Und das sehe ich immer wieder, ja. Ich sehe hier Leute, die haben richtig Bock. Die haben richtig Bock, hier Reich Gottes zu bauen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und ein Segen für diese Gemeinde. Und daher unendlich vielen Dank für euren Dienst. Ein Beispiel für Beständigkeit und für genau das, was ich damit sagen will, dass hier Leute sind, die sich immer wieder engagieren und einbringen in diese Gemeinde, habe ich zum Beispiel gestern gemerkt. Ja, ich war gestern Morgen hier und habe Kaffee getrunken beim Aufbau für Sisterhood sozusagen. Ja, und ich habe das so wahrgenommen und so gespürt, wie begeistert die waren, die das vorbereitet haben. Oh, hier, lass uns doch hier nochmal was hinstellen und da nochmal. Es gab sogar pinke Schlagsahne. Also es passte alles zusammen. Jedes Detail war gut geplant. Alles passte zusammen und das hat mich einfach total begeistert. Und ich glaube, jeder, der gestern Abend da war, wird auch begeisterter weggegangen sein von diesem Abend. Ja, und das hat mich einfach begeistert. Und genau, da einfach nur Hut ab. Und diese Sachen kann man immer weiterführen. Es geht auch um die Leute an der Technik. Ja, ohne euch wäre das hier einfach still. Vielen Dank, dass ihr das jeden Sonntag tut. Ja, jetzt werde ich nicht leiser gemacht, hoffentlich. Ja, oder der oder diejenige, der eigentlich jeden Sonntagsgottesdienst verpasst, weil er Bibelunterricht, Sonntagsschule, Kinderbetreuung macht. Danke dafür. Oder der Ehemann oder die Ehefrau, die sein Gegenüber 2, 3, 4 Abende, Tage in der Gemeinde nicht sieht, weil man irgendwas in der Gemeinde zu erledigen hat. Einfach mal Dankeschön an alle Menschen, die hier in den vielen Programmen und Angeboten mitarbeiten. Und nicht einfach nur Danke, sondern einfach auch mal Erwähnung und Wertschätzung und ich glaube auch mal einen ganz großen Applaus für jeden Einzelnen, der sich hier engagiert. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Und ich bin zum Glück nicht der Einzige, der das jetzt mal gesagt, sondern das wird immer mal wieder gesagt. Das kriege ich auch immer mal wieder mit. Aber das darf nicht vergessen werden. Und es ist einfach wichtig, dass das genau regelmäßig gesagt wird. Und genau darum, weil ich das so wahrnehme und spüre, dass hier Leute sind, die richtig Lust haben, sich zu engagieren und richtig Bock haben, diesen Weg zu gehen, glaube ich, ist unsere Gemeinde auf einem richtig guten Weg. Und vor allem auch, weil man sich einfach immer wieder im Gebet fragt, was ist dran? Gott, zeig du uns den Weg, den wir gehen sollen. Sei du unser Mittelpunkt und leite du uns in unserem Denken. Und die Gemeinde hier arbeitet gerade an ganz vielen Stellen daran. Wie können wir verlässlich und dauerhaft Gemeinde hier in Emmen vor Ort sein, die den Menschen dort dient, sie liebt und ihnen Jesus nahe bringt. Ja? Da möchte ich wirklich jedem auch wieder dieses Lesezeichen einfach empfehlen. Ja? Legt es in eure Bibel oder in was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Ja? Unsere Gemeinde ist ein sicherer Ort, wo ich die Liebe Christi empfange, die mich anleitet, ihm ähnlicher zu werden und die mich inspiriert, seine Liebe weiterzugeben, damit das Reich Gottes in Emden in Kraft gebaut wird. Das ist Vision und das ist die Vision unserer Gemeinde. Ja? Und vielleicht tippt Jesus dir jetzt auf die Schulter und sagt, da hätte ich dich gern dabei. Was ist eventuell der eine Schritt, der heute für dich dran ist? Was darf ich also von einer Gemeinde erwarten, die nach dem Herzen Gottes unterwegs sein soll? Die Antwort ist Beständigkeit. Lasst uns in ein aufregendes Leben investieren. Lasst uns beständig und eifrig sein im Zentralen. Lasst uns mutig als Unternehmer des Reiches Gottes unterwegs sein. Und das Wichtigste, in herzlicher und fröhlicher und vor allem wertschätzender Gemeinschaft. Ich möchte dabei sein. Seid ihr auch dabei? Dann höre ich jetzt ganz laut Amen. Amen.